Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung des ITPs. Was kann uns das Christentum heute noch sagen? Darüber spreche ich mit dem Team des Instituts für Theologie und Politik aus Münster. Und dafür sind heute da Michael Raminger, Mitbegründer des Instituts, Julia Liss, Geschäftsführerin des ITPs, Benedikt Kern, der hat den Schwerpunkt Kirchenasyl, und Barbara Imholz mit dem Schwerpunkt Feministische Theologie. Und natürlich mit mir, Annika Land. Ich bin hier die Moderation heute. Und zwar beginnen wir gleich mal mit: In einer Welt, in der Theologie eher etwas Exotisches ist, man wird eher belächelt. Da gibt es ein kleines Institut in Münster, direkt am Bahnhof, wo sich Theologinnen versammeln oder auch alle, die etwas mit Theologie am Hut haben. Was macht ihr da eigentlich?
Das Institut besteht seit jetzt über 30 Jahren in Münster und hat das Ziel, dass eine politische Theologie oder eine Befreiungstheologie, also eine linke Perspektive auf Theologie zu machen und das bewusst außerhalb der Universität oder außerhalb der Kirchen. Also das heißt, es ist ein eigenständiger, selbstdenkender Ort, der vor allem spendenfinanziert ist. Und wir versuchen, dass wir die Themen, die uns wichtig sind, nämlich wie kann man eigentlich eine Veränderbarkeit von Welt heute noch denken und praktisch werden lassen, das zu verfolgen. Und dafür haben wir verschiedene Arbeitsbereiche. Es gibt einen kleinen Verlag, wo wir Sachen publizieren, die aus unserer Arbeit entstehen. Es gibt verschiedene Arbeitskreise zu verschiedenen Themen, zum Beispiel einen, wo sich Religionslehrerinnen zusammentreffen und sowohl ihre eigene Praxis reflektieren, aber auch grundsätzlich dazu Gedanken anstellen, wie Bildung emanzipatorisch heute eigentlich möglich ist.
Das Institut für Theologie und Politik war von Anfang an verbunden mit sozialen Bewegungen, vor allen Dingen mit der internationalistischen Bewegung. Wir haben Solidaritätsarbeit mit Nicaragua, mit El Salvador, mit Chile, Argentinien, Brasilien. All das hat eine Rolle gespielt. Aber trotzdem ist der Zeitpunkt nochmal interessant, an dem wir überlegt haben, dieses ITP zu gründen. 89, das war ja der Moment des Mauerfalls, des Ende des Sozialismus. Also es war irgendwie schon ein Krisenmoment. Und wir hatten damals schon das Gefühl, ja, es reicht nicht irgendwie überall dabei zu sein, sondern man muss darüber nachdenken, was in dieser Welt eigentlich passiert. Und dann haben wir eigentlich die nächsten Jahre, wir waren immer irgendwie an der Seite von sozialen Bewegungen, wir haben immer mitorganisiert, wir haben Menschen organisiert, wir haben Veranstaltungen organisiert, Kampagnen organisiert und natürlich immer auch darüber nachgedacht, ob das jetzt so richtig ist und was das mit unserem christlichen Glauben zu tun hat.
Als das ITP sich gründete, war ein großer Teil der Gruppe, die am Anfang stand, Diplomtheologen. Und ganz konkret kann man mal sagen, es gab keine Stellen, es gab keine Arbeit. Und viele von uns, die von der politischen Theologie, von Jörn Baptist Metz, Christen für den Sozialismus, Nicaragua Solidaritätsbewegung, El Salvador Solidarität, haben sich dann andere Berufe suchen müssen. Wir waren ja jung. Also bitte stellt euch vor, wir waren so um die 30. Und viele sind dann Versicherungskaufmann und sonst was geworden. Auch natürlich Lehrerstellen gab es übrigens auch nicht zu der Zeit. Und die Gruppe hat gesagt, nee, wir wollen die Theologie nicht hinter uns lassen. Wir wollen theologisch arbeiten. Und haben dann nach Unterstützung gesucht. Und tatsächlich denke ich mit Dankbarkeit an all die Leute zurück, die sind jetzt weit in den 80ern, die im Lohn und Brot standen, Profs, aber auch andere Leute, die dem Institut die Startmöglichkeit gegeben haben. Denn tatsächlich hatten wir echt nichts. Und das war wirklich ein Experiment. Es war überhaupt nicht selbstverständlich, dass das funktioniert. Was funktioniert ist, auf Barmherzigkeit zu pochen, Menschen hungern, es gibt Elend in der Welt, dafür gibt man Geld, aber doch nicht für Leute, die sagen, wir wollen theologisch-politisches Institut aufbauen. Und das hat funktioniert. Und das, finde ich, ist wirklich was Besonderes und vielleicht auch nochmal für die Leute, die dann da angefangen haben, die haben kein Geld verdient. Das war wirklich eine feministische Aktion. Wir Frauen haben gearbeitet, ich hatte einen Job, andere da auch, und haben unsere Männer finanziert. Und das war für die Typen auch nicht so einfach, sagen zu müssen, ich lebe von dem Geld meiner Frau. Von Frauen wird das einfach erwartet, das ist ganz normal. Aber so hat es die ersten Jahre funktioniert und dann mussten wir in den Nullerjahren mussten wir umstellen und haben eine Spendenaktion initiiert und Benedikt und Julia haben gesagt, ja, wir haben auch Interesse daran, wir wollen das. Und seitdem können wir auch Stellen finanzieren. Und für mich ist das irgendwie ein Wunder. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen weitergeht.
Ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben.
Ich glaube, wichtig ist in diesem Zusammenhang auch zu sagen, nachdenken. Da verstehen wir nicht nur sozusagen irgendwie nebulös, ja, man denkt mal so drüber nach oder so, sondern dass das auch ein eigener, ernstzunehmender Prozess ist, der auch organisiert werden muss. Also wenn wir sagen, das ITP ist ein Ort des Nachdenkens, dann bedeutet das nicht, ja, jeder denkt dann mal da so, sondern das ist auch eine ernsthafte Arbeit, die man halt nicht unterschätzen kann, Reflexionsprozesse, theoretische Prozesse und so weiter zu organisieren. Ein Ort, an dem Menschen auch zusammenkommen können, gemeinsam nachdenken, sich austauschen können, an dem sie Zugang haben zu bestimmten Wissen.
Ich würde da Julia nochmal an einem Punkt nochmal verstärken. Das ist ja tatsächlich auch ein großer Teil unserer Arbeit. Also wir organisieren dieses gemeinsame Nachdenken über unsere politische Praxis der letzten Jahre nicht nur lokal, nicht nur bundesweit, sondern auch international. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Zusammenhänge, wo wir mit Leuten, die das gleiche Gefühl haben, dass es jetzt darum geht, nochmal zu überlegen, Mensch, wie gehen wir eigentlich nach vorne? Wie können wir dieser gesamtausbeuterischen Kacke, wie das mal auf einem Aufkleber hieß, wie können wir dem was entgegensetzen, dass wir das gemeinsam machen.
Und ich glaube, dass, also deswegen ist der Ort des ITPs so ein auch sozialer Ort, es ist wichtig, belastbare und verbindliche Beziehungen untereinander zu haben. Und ich glaube, wir, die wir hier uns mit vollem Herzen hier engagieren, dass es für uns schon auch irgendwie eine Fundamentalentscheidung ist oder eine Lebensentscheidung. Und zu sagen, wir tun das auch als gemeinsames Projekt, als Gruppe und auch langfristig, weil es solche Orte nur noch sehr, sehr wenige gibt.
Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir sind perfekt aufs Deck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Ist dieser Fleck ist in der Hose, ist ja nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Gekommen, um zu bleiben, wir sind perfekt aufs Deck. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg. Ist dieser Fleck, ist in der Hose, ist ja nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Schau, wir enden es nie. Now bitte face your final curtain. Oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichter, die empörten. Diese Geister singen schief und sind nicht einfach auszutreiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann geht in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
sind gekommen.
Das war Wir sind Helden, gekommen, um zu bleiben. Jetzt gehen wir noch mal kurz auf die Kirche ein. Was sagt ihr dazu, dass es innerhalb der Kirche Reformbewegungen gibt, zum Beispiel Maria 2.0, also die Bestrebung, liberaler zu werden, so zum Beispiel, dass auch Frauen Priester werden dürfen?
Ist natürlich schwierig, wir wollen die nicht schlecht machen. Also zum Beispiel Maria 2.0, warum sollte ich das, ich habe Respekt vor den Frauen. So, und jetzt kommt aber das Aber, was daran liberal ist, dass sie an der Struktur der Kirche, so wie sie ist, festhalten wollen und es aber als eine grundsätzliche Kritik missverstehen, zu sagen, zum Beispiel, wenn Frauen ins Priesteramt dürfen oder mehr Emanzipation in der Kirche stattfindet, dass das irgendwas an den grundsätzlichen Strukturen dieses Apparates ändern würde. Und es ist sehr schwer, darüber ins Gespräch zu kommen, das ernst zu nehmen. Zum Beispiel gab es vor Corona eine sehr große Demonstration am 8. März von der Frauenbewegung, sage ich jetzt mal. Und eine Stunde später haben sich die Frauen von Maria 2.0 versammelt. Das ist liberal. Also sich zu distanzieren von den Leuten, die vielleicht gesellschaftlich wie wir einen anderen Standpunkt einnehmen, viel kritischer das ganze System sozusagen in Frage stellen wollen. Ja.
Jetzt habt ihr eher darüber gesprochen, dass man sich mit der politischen Bewegung solidarisieren sollte. Aber was ist das spezifisch Theologische?
Also ich würde doch nochmal an Barbara anknüpfen wollen, nochmal sagen, welche Bedeutung jetzt nicht nur national, sondern auch international kritische und linke Christen in sozialen Bewegungen, in linken Parteien überall gespielt haben. Angefangen von Lateinamerika über Asien, Südafrika, die Anti-Apartheid-Bewegung, die Anti-AKW-Bewegung und so weiter und so fort. Überall waren ganz selbstverständlich Christinnen dabei. Das weiß man heute gar nicht mehr. Wir glauben tatsächlich, dass es vor allen Dingen zunehmend Sinn macht, auch von Theologie zu sprechen, weil ganz anders als diese Welt denkt, die sich immer frei und vernünftig und eben auch liberal versteht, irgendwie zunehmend ideologischer und religiöser und theologischer wird und das selbst aber gar nicht begreift. Das heißt, das ist unsere theologische Arbeit. Also wir machen quasi, das ist witzig, vielleicht witzig für einige Leute oder unverständlich zunächst mal, ein großer Punkt unserer Arbeit besteht in Religionskritik an den Nichtgläubigen.
Ja, also vielleicht kann man das noch mal ein bisschen vertiefen. Also den Punkt von, wo müssten wir eigentlich uns den Glauben verwehren? An was glaubt die Gesellschaft? Kannst du, Benedikt, noch mal das vielleicht auch noch mal erden? Also wenn wir mal so ein Beispiel hätten, vielleicht wäre nicht schlecht.
Ich denke, die ganze Situation mit den globalen Verschiebungen und den Kriegen, die wir global aufziehen sehen, ist so ein Beispiel dafür. Also, dass sehr bewusst sich ein Großteil der Gesellschaft dieser Logik zunehmend unterwirft, zu sagen, die Probleme der Welt sind eigentlich nur durch Aufrüstung und Kriegstauglichkeit lösbar. Und dass das eigentlich, dass das ein ideologischer Punkt ist. Also, dass das nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass es da einen ganz großen Anteil von freiwilliger Zustimmung dazu auch braucht. Es gibt tatsächlich offensichtlich etwas, was tief in uns allen drin steckt, was dieser Logik ja die Möglichkeit gibt, sich jetzt neu zu entfalten, nachdem jahrzehntelang eigentlich das mit dem Krieg gar nicht so attraktiv erschien. Und an der Stelle, glaube ich, ist tatsächlich eine befreiungstheologische Kritik eine, die in dem Sinne religionskritisch ist, nämlich die da ein Fragezeichen hintersetzt und festhält daran, dass Zusammenleben global, aber auch im Kleinen im Grunde genommen nur darüber möglich ist, dass wir über Solidarität, dass wir über Freiheit und Gleichheit sprechen müssen und nicht über mehr Panzer und mehr Geld, was dafür
aber
investiert werden muss.
Ist Ideologie und Religion das Gleiche? Also wäre die Ideologiekritik das Gleiche wie zu sagen, die Aufrüstung hat was Religiöses. Was ist da der qualitative Unterschied oder ist das das Gleiche?
Naja, es kommt natürlich darauf an, wie man Religion definiert. In unseren Überlegungen eben über Religionskritik haben wir oft gesagt, was uns eine sinnvolle Definition von Religion sein kann, die eben nicht einfach sagt, ja, Religion ist etwas Transzendentes oder Spirituelles, worüber noch nicht so viel gesagt ist damit, ist, was funktioniert eigentlich als Religion in unserer Gesellschaft? Also eine funktionale Definition davon. Letztendlich geht es ja darum, was ist für uns individuell, aber auch gesellschaftlich die letzte Verbindlichkeit, nach der wir uns ausrichten. Und ist es sozusagen nationale Sicherheit letztendlich? Und dass wir sagen, naja, okay, Freiheit, Gleichheit, das können wir uns nur so lange leisten, wie unsere Nation ihre Grenzen absichern kann. Oder ist es halt etwas anderes? Und ich meine, die jüdische und die christliche Tradition, die machen einen spezifischen Vorschlag und sagen, die letzte Verbindlichkeit, an die wir uns wenden, ist ein Gott, der die Befreiung will. Das ist die Tradition des Exodus und die Tradition der Propheten und Prophetinnen des Alten Testaments. Und das ist ja auch die Tradition, in die sich Jesus stellt mit seiner Reich-Gottes-Botschaft. Also die Frage ist sozusagen, so hat es die Befreiungstheologie ausgedrückt, die lateinamerikanische, nicht so sehr glauben wir an Gott oder nicht, sondern was ist für uns eigentlich Gott?
Also wir sagen, Religion schafft Sinn. Also sozialen Sinn, warum bin ich auf der Welt? Es schafft Identität, wer bin ich in dieser Gesellschaft? Religion produziert eine Weltanschauung, also eine Erklärung der Welt, wie sie ist, wie sie funktioniert. Und sie ist auch mit einer bestimmten Praxis verbunden. Religion ist auch mit Praxis verbunden, also sei es liturgische Praxis oder rituelle, aber auch ethische Praxis, also wie verhalte ich mich in der Welt und so. Und dann kann man mal versuchen, auszuprobieren, ob man sagen kann, dass diese Welt religiös ist. Und ich glaube tatsächlich, dass sie religiös ist. Ich meine, irgendwie natürlich, also die geschlossene Weltanschauung, hören wir uns an, wie im Moment von Zeitenwende geredet wird. Als ob es selbstverständlich ist und das Letzte aller Dinge, dass die Welt so sein muss, wie sie ist. Was Benedikt angesprochen hat, dass es selbstverständlich ist, dass Kriege geführt werden müssen, um Frieden zu schaffen. Das ist nicht selbstverständlich, aber alle Leute denken, das ist selbstverständlich. Das ist Weltanschauung im schlechtesten Sinne oder auch in dem Sinne, wie ich das eben für Religion besprochen habe. Und diese Gesellschaft, in der wir leben, das ist eine kapitalistische Gesellschaft, sie bietet auch eine Praxis an. Das ist die Praxis des Kaufens, die Praxis der Unterwerfung unter die Werbung, unter die Schönheitsideale dieser Welt, wie wir sie in Fernsehen, in Social Medias erleben und so weiter und so fort. Also es gibt auch eine Praxis dieser Gesellschaft. Und in diesem Sinne ist diese kapitalistische Gesellschaft, glaube ich, doch wirklich religiös. Und das muss man kritisieren, weil es eben eine Religion der Unterwerfung ist und keine Religion der Befreiung und der Freiheit.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Ich habe sie die Achtung vor dem Leben. Vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt.
Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben. Kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fieber.
Verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht.
bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt. Auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Die Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Werde ich mit ihnen fliehen, als dass ihr sie zu euren Knechten macht. Er mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben. Ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
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 Das war von Reinhard May und Freunde. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ein bekanntes Antikriegslied. Jetzt eine weitere Frage. Wie kann ich den jüdisch-christlichen Gott begreifen?
Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Also vielleicht kennen einige noch aus dem Religionsunterricht diese Stelle aus der Exodus-Geschichte. Nämlich, das ist die Urerfahrung, die aufgeschrieben ist in dieser Exodus-Geschichte. Nämlich, dass der Gott der Juden, JHWH nennen wir ihn in theologischen Formulierungen, dass er einen Ausgangspunkt hatte, nämlich vom Elend der Menschen, und sich dagegen gestellt hat und gesagt hat, das kann nicht sein. Und dann geht die ganze Geschichte los. Einige erinnern sich vielleicht, Mose wird berufen. Und wenn wir das ernst nehmen, dann ist das eine zweiseitige Beziehung, keine einseitige Geschichte, dass da ein Gott ist, der sagt so, jetzt bin ich hier euer Führer, sondern er bietet den Leuten ein Bündnis an und sagt, ich helfe euch, aber dann sind wir auch in einem Vertrag und ich bin euer Gott und folgt mir und hört auf mich, nämlich kein Mensch darf unterdrückt und ausgebeutet sein, getötet werden und so weiter. Und dann kommen 10 Gebote und so weiter. Das ist eine Systematik, die natürlich Grundlagen legt, aber die natürlich in jeder Geschichte, in jeder Kultur neu ausgelegt werden muss. Und ich habe den Schrei meines Volkes gehört, bedeutet für mich aktuell, wenn wir an Kriege und Auseinandersetzungen glauben, jeder Mensch ist so wie ich. Und deswegen, weil ich nicht sterben möchte und ich nicht gewaltvoll behandelt werden möchte, rührt mich das Schicksal aller Menschen, die das zurzeit erleben müssen. Und das mobilisiert meine Empörung, auch politische Organisierung. Da stelle ich mich dagegen. Und damit wird eigentlich Theologie und auch das religiöse Denken sehr konkret und politisch. Also das ist klassische Reflexion der Praxis im Lichte des Glaubens.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, so beginnen ja auch die 10 Gebote. Und zugleich sagt ja die feministische Bewegung, ich will keinen Herrn mehr. Julia und Barbara, ihr schreibt ja gerade ein feministisches Buch. Was sagt ihr dazu?
Naja, ich glaube, wenn man auf die biblischen Texte guckt, und das haben sich ja schon viele Feministinnen auch stark gestoßen und abgearbeitet an eben diesen Titulierungen, den Gottestiteln von Herr, Vater und so weiter. Aber so wie wir das gerade entfaltet haben, ist es natürlich so, dass diese Form von Herr zu reden in Bezug auf denjenigen, der die Befreiung der Sklaven will und das Leben der befreiten Sklaven oder in Bezug, wenn wir jetzt von Jesus sprechen, der ja auch dann als Herr tituliert wird, an den Aufständischen, der ans Kreuz geschlagen wird von den Herren und Mächtigen, im Grunde schon ein subversives Unterlaufen dieses Herrentitels ist. Weil das ist ja genau der Bruch mit dem, was die Herren dieser Welt, die patriarchalen Herren, die Herrschenden der verschiedenen Zeiten, auch diejenigen, die als Väter und so weiter die Herrschaft in den Familien hatten und teilweise ja noch haben, machen. Nämlich die zementieren ihre Herrschaft ja eben darauf, dass nicht alle gleich sind und dass sie das Sagen haben über andere.
Es gibt keine grundsätzliche feministische Kritik an bestehenden Machtverhältnissen. Und das war, wie gesagt, der Ausgangspunkt für uns, nochmal neu zu schauen, auch auf die feministische Theologie in aller Würdigung ihrer Leistung, aber eben auch, was fehlt eigentlich heute? Da ist irgendwo ein Stillstand zu beobachten und wir versuchen, an einer Stelle wieder einzusetzen und zu sagen, was sind eigentlich die Nöte und Gefängnisse der Frauen von heute? Sieht so aus, als hätten sie alles erreicht. Stimmt das so? Also wir können ja wirklich unmöglich sagen, dass die Tatsache, Bundeskanzlerin zu werden oder Außenministerin, dass das für alle Frauen sozusagen ein Modell sein könnte von Freiheit und Gleichberechtigung und dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in irgendeiner Weise regelt. Also wir sehen, Frauen werden zu Männern, aber das kann es ja wohl nicht sein. So, und an der Stelle versuchen wir auch theologisch nochmal mit der Subjektfrage einzusetzen und stoßen natürlich auch auf unsere biblischen Traditionen, sowohl im Alten und Neuen Testament. Und Julia hatte das ja auch schon entfaltet. Natürlich sind das Texte aus patriarchalen Gesellschaften. Aber wo ist ihr Überschuss? Wo ist der Überschuss, den wir theologisch fruchtbar machen können für eine Subjektwerdung von Frauen, die Frauen frei sein lassen können?
Aber jetzt nochmal Butter bei die Fische. Was passiert im Gottesdienst, wenn Gott Sternchen angerufen wird oder Xe?
Was bedeutet denn Diversität in unserer Gesellschaft? Letztendlich bedeutet das vor allen Dingen, es soll die gleichen Möglichkeiten geben für diejenigen, die im Sinne dieser kapitalistisch strukturierten Gesellschaft nützlich sind. Also die Leute sollen nicht diskriminiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aber natürlich, das ist zum Beispiel in dem antirassistischen Diskurs ja sehr deutlich, aber natürlich können wir ja nicht alle aufnehmen. Also sind doch nicht alle Menschen gleich.
Wie hat das denn Jesus Christus, also wir sind ja hier als Christinnen, was ist das Interessante bei ihm? Was ist das Interessante?
Die Substanz der christlichen Erzählung ist eigentlich, dass dieser Jesus all diese Prädikate, Herrschaftsprädikate und Zuweisungen zurückgewiesen hat und gesagt hat, wir können eigentlich nur frei sein und gut leben, wenn solche Zuweisungen zurückgewiesen werden. Und das hat er konsequent, konsequent durchgezogen, weiß man nicht, es ist auch eine Entwicklung gewesen, aber an dem entscheidenden Punkt hat er dann gesagt, nein, da mache ich nicht mit, ich spiele dieses Spiel nicht mit, der Zuweisung und der Selbstbeschreibung. Und das hat ja dann auch dazu geführt, dass er seinen ursprünglichen Plan, Jerusalem zu erobern, aufgegeben hat, sich wieder zurückgezogen hat, was wiederum ihm nicht viel genützt hat, Er ist dann ja, und das wissen auch Leute, die nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben, eben gekreuzigt, also ermordet worden. Es gibt da die berühmte Stelle bei Paulus: Bei uns soll es keine Männer, keine Frauen, keine Sklaven, keine Freien geben. Und das ist im Grunde die gleiche Logik, Zurückweisung von gesellschaftlichen Zuschreibungen. Aber das Spannende daran ist eben, dass es auf einer Basis von Gleichheit funktioniert und nicht auf einer Basis von Anerkennung von Identitäten. Die vorausgesetzte Gleichheit ist die Bedingung dafür, dass unterschiedliche Identitäten überhaupt akzeptiert werden können. Ohne Gleichheit gibt es Identität nur als Terror.
Worauf ich noch hinaus wollte, vielleicht kann man das ja auch an Franziskus und Clara von Assisi nochmal deutlich machen, die ja versucht haben, Jesus nachzufolgen, dass es nicht darum geht, in dieser Welt anzukommen, sondern dass es darum geht, tatsächlich was Eigenes und sich nicht an dieser Welt abzuarbeiten, sondern eine eigene Form des Lebens. Also Franz, der gesagt hat, ich nehme die Bibel wörtlich und baue jetzt hier die Kirche auf und bin arm und fertig aus. Der hat sich ja komplett rausgezogen, was Eigenes gemacht und einfach anders gelebt. Dazu haben wir ja auch Schulmaterial entwickelt und wollen das auch mal mit Kindern durchexerzieren. Ich denke, die werden das gut verstehen können, weil auch sie ja diesen Zeitdruck oder den Konsumdruck oder was auch immer sehr gut spüren. Und die Frage, wie kann man anders leben, wie kann man sich davon befreien, auch da drin steckt.
Ich finde es gut, dass du Franziskus erwähnst. Ich glaube, viele Menschen in dieser Welt verstehen das wirklich, wenn man ihnen sagt, hör mal, es kann doch nicht sein, dass wir alles mitmachen, dass wir immer weiter in diesem Hamsterrad mitexistieren, sondern die ein Gespür dafür haben, dass eigentlich die Zurückweisung oder der Ausstieg aus den Verhältnissen der entscheidende Punkt ist. Und Franziskus war tatsächlich eins der großartigsten Beispiele dafür, wie sozusagen der Ausstieg aus den Verhältnissen nicht einfach nur ein alternativer Weg im Sinne von Gründung einer Hippie-Kultur war, sondern eben auch zu einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung wurde. Und dass man das Kindern deutlich machen kann, dass es nicht darum geht, alles mitzumachen, sondern dass man eigentlich irgendwie nur vernünftig leben kann, wenn man seine eigene Fantasie, seine eigene Kreativität, auch seine eigene Bereitschaft, sich positiv mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Kinder würden sagen irgendwie, wir können doch miteinander spielen, ohne uns die Köpfe einhauen zu müssen und so. Das finde ich ziemlich offenkundig, dass Franziskus da ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie eine Welt auch anders funktionieren könnte.
Weil die Welt sich so schnell dreht, weil die Zeit so schnell vergeht, kommst du nicht hinterher. Geschichte mit jedem Schritt.
Willst du, dass sich was bewegt, bevor du gehst? Bevor du gehst.
Das war von den Matzen, du schreibst Geschichte. Wir haben gerade über Franz und Clara von Assisi gesprochen, zwei wichtige Figuren der christlichen Tradition für uns. Wir beschäftigen uns aber auch mit Thomas Müntzer, einem wichtigen Reformator für uns. Der war wichtig für die Bauernkriege. War der genauso wie Franz und Clara oder was hat der, wie war sein Widerstand innerhalb dieser Bauernkriege, wie kann man das verstehen?
Das Besondere an Thomas Müntzer ist, dass er sein Leben und auch das seiner Umgebung der Gesellschaft als Jetztzeit begriffen hat. Da gibt es keine Vertröstung auf ein Jenseits. Und das war schon in der Zeit der Reformation auch ein besonderer Punkt. Wir wissen, dass er sich da, wie sagt man, leider geirrt hat, insofern, als er eine Schlacht mit organisiert hat zumindest, bei der zigtausend Bauern hingemetzelt wurden. Er hat es ernst genommen. Er hat den Fürsten dargelegt mit theologischer Argumentation, ihr müsst euch jetzt entscheiden, auf welcher Seite ihr steht, ob ihr eine bessere Welt wollt oder nicht. Sie haben sich dagegen entschieden und daraufhin ist es zu dieser Auseinandersetzung gekommen, sowohl in Südtirol und dann aufsteigend von Süddeutschland bis nach Thüringen. Und sie haben leider verloren zu dieser Zeit, was nicht heißt, dass das dann vielleicht die Vorgeschichte und so hat es dann die linke Geschichtsschreibung ja auch aufgenommen, als Vorgeschichte einer bürgerlichen Revolution zu sehen.
Also wir haben auf der einen Seite Franz, der irgendwie den Entzug aus der Gesellschaft gepredigt hat. Wir haben Thomas Müntzer, der gesellschaftskritisch er war und tatsächlich komplett andere Welt angedacht hat. Jetzt gibt es auch eine wichtige Praxis des Kirchenasyls, des ITPs, das ist das Kirchenasyl. Wie verhält es sich damit?
Ja, das ist vielleicht auch genau beides, sowohl Franziskus als auch Thomas Müntzer, also jetzt ganz im Kleinen. Aber einerseits Menschen der Verwaltung und des Zugriffs des Staates in einem Kirchenasyl zu entziehen. Also das heißt, dass sie nicht abgeschoben werden, weil das erstmal prinzipiell respektiert wird, wenn eine Gemeinde jemanden aufnimmt. Das heißt, hier wird ein Ort der Solidarität möglich und gleichzeitig steckt da drin aber natürlich auch eine Fundamentalkritik, so wie bei Thomas Müntzer, zu sagen, eine Gesellschaft, in der Menschen abgeschottet werden, in der sie abgeschoben werden, in der Menschen im Mittelmeer ersaufen, das wollen wir nicht. Da stellen wir uns dazwischen. Und deswegen tun wir diese Praxis.
Und das Ganze zusammen habt ihr ja reflektiert oder haben wir reflektiert in unserem neuen Buch, warum die Theologie nicht klein und hässlich sein muss. Wie geht das da zusammen oder was ist die Idee dieses Buches? Vielleicht können wir das als Ausblick sagen.
Also es geht uns um Theologie, um christliche Theologie, um die Auseinandersetzung damit, aber es geht uns nicht um einen Prozess, der jetzt einfach nur sich um eine Erneuerung der Kirche oder des christlichen Glaubens zu drehen hat, sondern wir haben auch gesagt, wir haben den Anspruch, diese Theologie so zu formulieren, dass sie ins Gespräch kommen kann, auch mit Menschen, die an einer Veränderung der Welt, so wie wir, interessiert sind, aber nichts mit dem christlichen Gott, dem christlichen Glauben überhaupt am Hut haben. Und deswegen haben wir in diesem Buch nicht nur selbst Texte geschrieben, sondern auch Menschen eingeladen, also zum einen international Freundinnen, Freunde, Genossinnen, Genossen von uns, die aus der Perspektive von Literaturwissenschaft, Psychoanalyse, Philosophie und so weiter diese Fragen bearbeitet haben und auch uns mitgegeben haben, was interessiert sie denn eigentlich daran, wie wir diese Fragen stellen? Was können sie damit anfangen? Wo sehen sie da Begrenzungen? Wo ergeben sich neue Perspektiven aus der Sichtweise ihrer Wissenschaft?
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch mit dem Institut für Theologie und Politik, einem Institut, unabhängig, spendenbasiert, klein, wie das kleine Dorf in Gallien, seit 30 Jahren. Ja, vielen Dank.
Danke.
Danke sehr.
Danke.
Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble.